Aber nach 7 kommt 8, nicht wahr? So, die Bibel endet nicht, oder der Römerbrief endet nicht mit Kapitel 7. Und Paulus will sagen, siehst du, ich bin auch ein schwacher Mensch und ich mache genauso viele Kompromisse wie du und ich kenne das Wort, aber ich tue es nicht. Paulus redet nicht von seinem Normalzustand. Er redet durch Römerbrief, geht er durch die Stationen durch, gerechtfertigt und dann die anderen Stufen bis hin dann frei vom Gesetz und dann frei vom Gesetz der Sünde. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist Erlösung. Das ist normales Christensein. Und ich werde immer richtig böse, wenn Menschen das Wort Gottes verdrehen und wollen sagen, ja, wir sind doch auch nur Menschen und wir sündigen, das ist normal und das kennt Gott, Gott liebt uns und Gott hat damit kein Problem. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir sind erlöst zu einem heiligen Leben. Der uns erlöst hat, hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das bedeutet, ich helfe euch, heilig zu werden. Halleluja. Aber der Anspruch des Gehorsams, der Anspruch des reinen, unbefleckten Lebens, der muss von uns gesehen werden im Wort und muss von uns bejaht werden. Sonst ziehen wir das Wort Gottes auf unserem Niveau herab. Aber in Wirklichkeit, das Wort Gottes soll uns auf Gottes Niveau heraufziehen. Das ist. Und da gibt es theologische Schwätzer, die aus der Gnade einen Freifahrtschein machen, mit Behagen weiter zu sündigen. Und sie reden von, ja, Gott versteht uns, Gott kennt unser Herz und alles ist gut. Und du musst dir keinen Kopf machen und du musst nicht versuchen, Disziplin in dein Leben zu bringen. Du musst nicht versuchen, reinzuleben. Gott kennt dich und es ist alles gut. Diese Botschaft kommt aus dem Reich der Finsternis und verführt Menschen und betrügt Menschen am besten im Leben. Nämlich Gott zu erleben und zu genießen. Und sich an ihm zu freuen. Niemand, der dieses falsche Evangelium glaubt, kennt die kostbare, tröstende, aufbauende, belebende Gegenwart Gottes. Niemand. Weil Gott mit Sünde keine Gemeinschaft hat. Er liebt mich, aber hält mich auf Distanz. Ich darf nicht zu ihm kommen. Das ist, was die Bibel sagt. Rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen. 2. Korinther 6, mitten im Neuen Testament. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Deshalb, weil wir solche Verheißungen haben, lasst uns in der Furcht Gottes die Heiligung vollenden. Das ist die Schlussfolgerung, die Paulus daraus zieht. So, wir haben einen heiligen Gott, der keine Kompromisse macht und der keine Kompromisse duldet in unserem Leben, aber der voller Barmherzigkeit ist, wenn wir fallen und das eingestehen und sagen, Gott, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von Hass auf das Böse. Ich brauche mehr heiligen Eifer. Ich brauche mehr davon. Und er sagt, ich helfe dir. Und da, wo du schwach bist, mache ich dich stark. Und die tiefsten Dinge, die schrecklichsten Bindungen, wenn du diesen Weg gehst, ein paar Jahre später sind etwas, wo du Sieg hast und wo du anderen helfen kannst, zu überwinden. Niemand muss in seinen Süchten und Abhängigkeiten und in seinem Zorn oder Eifersucht oder Manipulation und Machtstreben und was es auch sein mag, niemand muss da drin bleiben. Das ist die gute Botschaft. Halleluja. Halleluja. Ist das nicht gut heute? Halleluja, das ist sowas von Gutes. Und du klatschst für das Wort Gottes, weil Gott ist gut und weil Gott so gnädig ist. Halleluja. Jetzt lass uns zu Jeremia 31 gehen. Und es geht noch einen Schritt weiter. Und wir verstehen, ja, wie genau technisch funktioniert das, dass die Furcht des Herrn in unser Herz kommt. Jeremia 31, Vers 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Gott legt sein Gesetz. Und bitte, lass uns hier sehr sorgfältig umgehen mit dem Wort. Das ist nicht das mosaische Gesetz. als Mittel zur Gerechtigkeit. Davon sind wir erlöst. Wir müssen nicht das Gesetz halten, um vor Gott gerecht zu sein. Deswegen, falls das auf dem Speiseplan ist, genießt dein Schweinesteak nachher. Gott hat damit keine Probleme. Wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind keine Juden, wir sind neutestamentliche Gläubige und das hat in diesen Dingen einen gewaltigen Unterschied. Halleluja. Aber Gesetz ist hier gemeint als der Wille Gottes, der Standard Gottes. Das, was in Gottes Augen richtig ist, was der Wille Gottes ist. Und er wird sein Standard, sein Willen, seine Normen, seine Werte in unser Inneres legen und wird es auf unser Herz schreiben. Der alte Bund hatte die Gebote und die waren auf Steintafeln geschrieben. Und darum hat der alte Bund nicht funktionieren können. Weil die Menschen nicht verändert waren. Das, was die Steintafeln forderten, war alles richtig. Aber da drin war keine Kraft zu tun, was die Gebote verlangt haben. Und der neue Bund ist, diese Inhalte, die haben sich ja nicht geändert. Du sollst nicht töten, ist das heute nicht mehr up to date. Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. All diese Dinge, das ist immer noch normal, das ist immer noch Ausdruck dessen, was Gott für richtig hält. Nur jetzt im neuen Bund, wir verstehen, es geht um die Dinge des Herzens. Es geht nicht um tatsächlich vollzogenen Ehebruch. Es geht um Begierde im Herzen, einer Frau anzusehen und ihrer zu begehren. Es geht also um den unreinen Geist, nicht um das Verhalten. Weil das Verhalten kommt aus dem Geist. Unreines Verhalten kommt daher, dass wir dem unreinen Geist Raum geben. Lüge kommt daher, dass wir dem Lügengeist Raum geben. Und so ist das mit allen Dingen. Ja. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Alle, die ihre Bibeln kennen, wissen, dass diese Passage zweimal im Neuen Testament zitiert wird. Ja, kann jemand sagen, wo? Hebräer Kapitel 8, Vers 10 und noch einmal in Kapitel 10 kommt es noch einmal. Und wir gehen aber jetzt zu Hebräer, vielleicht tust du irgendwie ein Lesezeichen rein in diese, an dieser Stelle und wir gehen einmal zum Hebräerbrief und da erleben wir etwas sehr Interessantes, was es viele Male gibt in der Bibel. Es wird ein Wort aus dem Alten Testament zitiert, aber beim Zitieren gibt es interessante Veränderungen. Und das liegt nicht daran, dass die in der Sonntagsschule nicht aufgepasst haben und nicht richtig zitieren konnten, sondern die Apostel haben unter der Führung des Heiligen Geistes das Wort Gottes genommen und näher erklärt, als das im Alten Testament der Fall war. Ja? Zum Beispiel vorhin haben wir Kolosser erwähnt. Ja? Da sagt ja Paulus dann, wenn es um diese Beschneidungsgeschichte da geht, ja, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, böse Begierde, tötet diese Dinge. Ja? Das ist, was Jesus gesagt hat, wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus. Ja? Und der Apostel erklärt, was Jesus damit gemeint hat. Das ist nicht dein Auge, was dich ärgert oder was dich auf dumme Dinge bringt, sondern das ist da drin im Herzen. Das Auge wird ferngesteuert von Begierden im Herzen. Und deswegen möchte das Auge sich Dinge anschauen, die Gott sagt, nein, nicht für dich. Die werden dich zerstören, die werden deine Ehe zerstören. Du wirst deine Augen auf diese Dinge nicht richten. Das Problem ist nicht das Auge, das Problem ist das Herz, Begierden. Ja, so, da siehst du, Dinge, die vorher gesagt wurden, werden dann unter den Aposteln ausgelegt. Und auch diesen Fall haben wir hier. Wir haben eine wunderbare Erklärung. Hebräer Kapitel 8, 10, zweiter Teil. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. und als Folge, und ich werde ihnen Gott sein. Und sie werden mir Volk sein. Siehst du die Veränderung, die hier ist? Hier ist das Gesetz nicht ins Innere gelegt, sondern in den Sinn. Dein Denksinn ist gebeint. Und Gott will sein Wort in deinen Denksinn, in die Art und Weise, wie du denkst, hineinlegen. Und hier kommt jetzt unser Part. Gott kann nicht und Gott wird nicht in dein Inneres eingreifen und etwas, was du erwählt hast und was du für richtig hältst bis jetzt und was du praktizierst, gegen deinen Willen ändern. Er kann es nicht und er wird es auch nicht tun. Er wird es nicht tun. Du denkst, wie du jetzt im Moment denkst, weil du gewählt hast, so zu denken. Und der erste Schritt in die Jüngerschaft, gestern habe ich ein kurze Botschaft über Jüngerschaft gegeben. Der erste Schritt in Jüngerschaft ist, Römer 12, Vers 2, wir erneuern unseren Sinn. Das heißt, wir ändern die Art und Weise, wie wir denken. Und Gott gibt uns neue Inhalte, neue Dinge zu denken, neue Werte, neue Sichtweisen. Und die Bibel ist das Textbuch, um unser Denken zu erneuern. In der Bibel finden wir, wie Gott Dinge sieht, wie Gott denkt. Und wir sind seine Nachahmer und die innere Verwandlung fängt an, indem wir zuerst einmal daran gehen, systematisch hier oben Inventur zu machen und Dinge, die jetzt da nicht mehr hineingehören, rauszuschmeißen. Die Anpassung an die Welt, die uns ja geformt hat, in der wir gelebt haben, die Herrschaft der Finsternis bedeutet, ja, die Anpassung an die Welt hört auf durch Erneuerung des Denkens, nicht durch Ändern des Kleidungsstils oder irgendwelche anderen äußerlichen Veränderungen. Die Anpassung an die Welt, die unter dem Fluch ist, die Herrschaft Satans bedeutet. Das ist, was Bibel mit Welt meint. Die Anpassung an die Welt hört auf, indem ich jetzt neu denken lerne. Und ich denke anhand der Bibel, wie Gott denkt. Ich denke über Gott, wie er denkt. Ich nehme das Wort Gottes, ich studiere und ich sage das, was Gott sagt. Ich ändere mein Denken. Und dann gehen wir durch alle Bereiche des Lebens, machen ein Bibelstudium über Gottes Wesen, über Christsein. Viele Christen haben über Christsein verkehrte Vorstellungen. Und deswegen funktioniert es nicht richtig. Sie haben Erwartungen an Gott, die unrealistisch sind, weil sie in großer Demut von ihm erwarten, er möge tun, was Gott in seinem Wort gesagt hat, was sie tun sollen. Verwirrung. Und wir müssen das Wort studieren und verstehen, was ist mein Teil und was ist Gottes Teil. Und was erwartet er jetzt von mir? So, wir studieren das Wort Gottes. Wer ist Gott? Was bietet er mir an? Was will er von mir? Was sind seine Absichten? Was ist normal für ihn? Wir haben alle unser Verständnis, was normal ist, auch als Christen. Und dann sehen wir einen Christen, der was macht, was du nicht machst, zum Beispiel der fastet regelmäßig, das ist doch nicht normal, also bitte. Wir müssen uns doch nicht quälen und kasteien, wir sind doch erlöst und ist doch frei. Ja, warum reden wir solchen Quark? Weil wir das Wort Gottes nicht kennen, weil wir nicht verstehen aus der Sicht Jesu, Fasten gehört zum Lebensstil eines Jüngers. Nehmen wir so ein Beispiel, ja. Oder wir sehen jemanden, der etwas mehr betet als wir finden den fanatisch. Wir kommen nicht auf die Idee, vielleicht sind wir lau und wir haben überhaupt kein konsequentes Gebetsleben. Ja? So, permanent haben wir unsere Werte und unsere Vorstellungen, was richtig ist. Jetzt sind wir Kinder Gottes und wir sagen nicht mein Wille, sondern sein Wille. Er darf sagen, was normal ist, weil der einzige im Universum, der wirklich normal ist, ist Gott. Und die, die auf seiner Seite sind, die Engel natürlich auch. Ja. So, wir finden jetzt heraus, was denkt Gott, was normal ist. Ja. Was denkt Gott über Filme? Was denkt Gott über Internet? Sagt, ja wie, ich habe schon Konkurrenz geguckt, I wie Internet, finde ich gar nicht. Dann guck mal unter A wie Auge. Weil ob du die Bilder im Internet anschaust oder in der Zeitung oder auf Plakaten oder wo auch immer, das spielt keine Rolle. Hat Gott etwas gesagt über, was wir tun sollen mit unseren Augen? Oder ist ihm das egal? Sagt, was dich interessiert, was dich fasziniert, guck dir an. Hat Gott etwas gesagt über Augen? Ja. Hat Gott etwas gesagt über Mund, über Worte, über Zunge? Ja. So, da gibt es Dinge, die wir gewohnt sind zu sagen, und Gott sagt, fertig damit. Du wirst diese Sprache nicht mehr benutzen. Du wirst so nicht mehr reden. Ja? Das, was rein ist, was lieblich ist. Ein Christ, der Fäkalsprache benutzt, kennt die Heiligkeit Gottes nicht. Punkt. Paulus sagt zu Titus, da sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen, aber ihre Werke zeigen, oder mit ihren Werken verleugnen sie Gott. Die Werke zeigen, dass sie ihn überhaupt nicht kennen. Weil man kann nicht Gott kennen und diese Werke tun. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist, wo Gott mich festgedangelt hat. Es gab eine Phase in meinem Leben, dank sei Gott, es ist viele Jahre zurück. Und Halleluja, Gott ist gnädig und Gott ist so gut. Aber es gab eine Phase, wo ich mich von Gott entfernt habe und wo ich heimlich, niemand wusste das, meine Familie, niemand wusste das, heimlich nachts vor dem Fernseher zurückgekrochen bin und mir ekelhafte Bilder angeschaut habe. Und ich war richtig süchtig und nach kurzer Zeit, meine ganze Fantasie war verseucht und tagsüber liefen die Filme ab ohne Fernsehen. Ja, die sind nämlich da oben gespeichert im Archiv und dann kannst du Knöpfe drücken und dann kannst du die Filmchen wieder abspielen. Und tagsüber habe ich schon gedacht, oh, was wird heute Nacht wiederkommen? Und dann hat Gott mich festgenagelt und der Heilige Geist kam und hat gesprochen und hat gesagt, wie ist es möglich, dass du als Mann Gottes, der du sagst, du liebst Gott und du willst ihm dienen, dass du freiwillig dir diese Dinge anschaust und daran noch Gefallen findest. Wie ist das möglich? Der Gott, dem wir dienen, stellt Fragen. Schon mal gemerkt? Und er stellt niemals Fragen, um Informationen zu bekommen. Sondern er stellt Fragen, um Dinge, die in unserem Innern verborgen sind, uns bewusst zu machen. Gott, der die Herzen kennt, will Herzen erforschen. Er weiß alles. Aber er möchte, dass wir Dinge wissen, die wir dringend wissen müssen. Und da war diese Frage und ich musste die beantworten. Wie ist es möglich, dass ich an Dingen gefallen habe, die Gott verbietet und die Gott als eklig und unrein und böse verworfen hat? Wie ist das möglich? Und ich musste lange überlegen, wie das möglich ist. Und dann habe ich die Antwort gefunden. Weißt du, was die Antwort ist? Weil ich ihn nicht kenne. Weil ich seine Heiligkeit gar nicht kenne. Ich kenne den Begriff heilig. Ich kenne den Begriff Reinheit. Aber die Heiligkeit Gottes kenne ich und genieße ich nicht. Ich kenne ihn gar nicht. Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich muss Gott sehen. Ich muss Gott kennenlernen. Viele Christen wie Hiob kennen Gott nur vom Hörensagen, nur von Predigten, nur von Seminare oder vom Bibellesen. Aber Gott ruft uns und er will in uns wirken und will uns befähigen, ihn zu erkennen. Eine andere schöne Schriftstelle kommt mir in den Sinn, Jeremia 24,7. Ich werde euch ein Herz geben, mich zu erkennen. Es braucht Gott, um Gott zu erkennen. Ohne dass Gott wirkt, kann man ihn nicht sehen. Und man kann so verliebt sein in seine Lieblingsideen und seine theologischen Lehrmeinungen, dass man meint, das sei Erkenntnis Gottes. Aber es ist tot, es gibt kein Leben. Es gibt dir keine Kraft und denen, die du damit zutextest, auch nicht. Hüte dich vor staubtrockener Theologie, die nicht aus Begegnung mit Gott kommt und die nicht Kraft in dein Inneres gibt, die dir nicht Glauben gibt, die dir nicht Mut gibt und Hoffnung gibt, die dir nicht einfach diese Zuversicht gibt, Gott wird mich verändern. Ich muss näher zu ihm und ich will ihn haben, ich will mich ihm tiefer ausliefern, ich will konsequenter ihm gehorchen. Jeder Dienst, egal wie groß der Name ist und wie viele Bücher der geschrieben hat, es interessiert mich überhaupt nicht. Jeder Dienst, der nicht aus Ergriffenheit von Gott kommt, bringt Tod. Und hüte dich vor diesen theologischen Schwätzern. Die können beeindruckende Wortgebilde da auftürmen und können dir interessante Theorien irgendwie erzählen. Aber es macht dich kein bisschen besser. Es bewirkt kein Glauben, es bewirkt keinen Abscheu vor Sünde, es bewirkt keine Sehnsucht. Ich will klarer und gerader leben. Nicht jedes christliche Wort ist nützlich. Und manchmal muss man abschalten oder rausgehen. Und das ist dann hilfreich und segensreich. Ich lese keine Bücher von Menschen, deren Leben nicht beweist, sie gehen mit Gott und sie gehorchen ihm und Gott wirkt in ihrem Leben oder hat in ihrem Leben gewirkt. Ich lese viel alte Bücher. Ich lese keine Bücher, egal was das für berühmte Theologen sind. Wenn sie nicht Gott gekannt haben, wenn sie nicht mit Gott gelebt haben, wenn sie nicht Gottes Werke getan haben, was wollen sie mir erzählen? Das mag alles sehr ausgeklügelt sein und sehr ausgetüftelt und auf hohem Niveau Schwachsinn sein. Das interessiert mich nicht. Ich will sehen, was ist ihr Leben? Schaut eure Lehre an, seht den Ausgang an, heißt es, und ahmt ihren Glauben nach. Und es gibt Glaubenshelden in der Geschichte, in der Bibel, in der Kirchengeschichte. Menschen, die mit Gott gegangen sind, die Gott gekannt haben, die uns ein Vorbild sind und denen sollen wir nacheifern. Einer der größten deutschen Glaubensmänner ist Georg Müller. Und die allermeisten pfingstlich-charismatischen Leute kennen diesen Mann nicht, weil sie Geschichte nicht kennen, weil sie blind sind, weil sie Vorurteile haben und ihre Bücher nach Vorurteilen aussuchen. Nur weil das im pfingstlich-charismatischen Lager nicht vorkommt, ist das uninteressant. Das ist evangelikal, das brauche ich nicht. Hallo, wer hat dir überhaupt erlaubt, in Kategorien pfingstlich, charismatisch und evangelikal zu denken? Wo kommt das überhaupt her? Begreifst du nicht, dass das Begriffe von Menschen sind, die dich abhalten wollen, die dich in Schachteln tun wollen, die dich hindern wollen, den Segen, den Gott auf der anderen Seite im Feindeslager vollbracht hat, wahrzunehmen und zu genießen? Hallo. Diese Schablonen kommen nicht von Gott. Gott unterteilt nicht seine Kinder in pfingstlich, charismatisch und evangelikal. Warum willst du es tun? Du bist Nachahmer Gottes. Lass den Unfug. Du empfiehlst ein gutes Buch und dann wird die Nase gerümpft. Der ist ja charismatisch. Sowas lese ich doch nicht. Ich bin nüchtern. Ich bin mehr Wort, so am Wort. Hallo. Vorurteile haben die Funktion, uns zu hindern, das Ding zu prüfen. Wir haben schon ein Urteil getroffen und dieses Urteil kommt nicht aus Fakten, es kommt aus Gerüchten. Es kommt nicht aus Fakten, es kommt aus Gerüchten. Hallo. Mit großer Liebe lese ich eine ganze Reihe von evangelikalen Autoren und ich ziehe viel Gewinn daraus. Aber wenn sie dann anfangen, dummes Zeug zu reden über den Heiligen Geist, dann gehe ich lieber woanders, zu einem anderen Autor. Aber es gibt fantastische Dinge bei Evangelikalen, die du nirgendwo bei Charismatikern findest. Und wir wollen keine Scheuklappen haben. Warum? Warum wollen wir Scheuklappen haben? Warum wollen wir, ich bin der und ich bin diese Richtung und ich folge dem nach. Du folgst Jesus nach, keinem Bibellehrer. Du gehörst zu Jesus. Und wenn da gute Dinge sind bei diesem Bibellehrer und die sind in Übereinstimmung mit der Schrift, dann bist du klug genug, das zu nehmen. Auch wenn der pfingstlich charismatisch ist. Hallo? Wann hören wir mal mit dem Kinderkram auf und tun mal die Dinge beiseite, die uns behindern, den maximalen Segen zu bekommen? Punkt, Einschub zu Ende, zurück zum Thema. Bin noch nicht durch, aber wir haben schon die Hälfte hinter uns. So wir disziplinieren unser Denken, wir übernehmen Gottes Gedanken und wir nehmen alle Themen des Lebens, Gott, Christsein, Jesus, Erlösung, Kreuz, Sünde, Geld, Sexualität, Beziehungen zwischen Menschen, Gemeinde, all die Themen, die uns wichtig sind und die uns betreffen, nehmen wir uns vor, eins nach dem anderen und studieren die. Und dann werden wir erstaunt sein, was für Irrtümer wir mit großer Hingabe geglaubt haben. Über Christsein, über Gemeinde, über geistliche Autorität oder was weiß ich. Wir werden erstaunt sein, wenn wir sagen, hier ist die Wahrheit und da oben ist der Müll. Müll raus, Wahrheit rein. Wir werden erstaunt sein, dass wir Dinge entdecken, die wir mit großer Hingabe verteidigt haben, die kommen überhaupt nicht aus der Bibel. Wir werden erstaunt sein. Aber wenn du deine Ideen finden möchtest in der Bibel, such nur weiter, du wirst sie finden. Und wirst weiter voller Vorurteile sein, voller Blindheit und Ignoranz sein. Wir gehen zur Bibel und sagen, komm, Heiliger Geist, führe mich, leite mich. Egal wie intelligent ich bin, ohne deine Führung kann ich dieses Buch nicht verstehen und werde es missverstehen. Jede Theologie, die nicht aus Freundschaft geboren ist mit dem Heiligen Geist, wird Probleme erzeugen. Aber dann, wenn unser Denken erfüllt wird von Gottes Wort, dann kommt der nächste Schritt. Ich werde es auf das Herz schreiben. Und wie funktioniert das praktisch? Das ist der entscheidende Punkt. Und hier bekommst du ein Verständnis, was es heißt, Gott sein Herz hinzuhalten. Der alte Bund ist Gottes Gebote auf Steintafeln. Der neue Bund ist Gottes Ordnung, Gottes Gesetz, Gottes Willen auf der Tafel deines Herzens. Das ist ein Unterschied. Der Ort, wo geschrieben wird, ist der gleiche. Wo wurde auf die Tafeln geschrieben? Der Berg des Herrn. Gott sagt, komm auf den Berg und bring die Steintafeln mit. Man weiß nicht, wie schwer die waren, vielleicht waren das bloß 15 Kilo, aber Bergsteigen mit 15 Kilo und dann vielleicht ein, zwei Tage da den Berg hoch. Ich bin kein Bergsteiger, aber da vorne sitzt einer, den könnt ihr mal fragen, 15 Kilo extra Gepäck, da sagt man, ist das wirklich nötig? Ja? Und Mose hat auch gesagt, Gott, du weißt, meine Kraft ist begrenzt. Du bist ohne Grenzen. Du bist so gewaltig. Du machst einen Schritt und du bist unten. Und ich muss 3 Tage in den Berg hochkraxeln. Können wir nicht so machen. Ich warte hier und du kommst runter. Warum sagt Gott zu Mose, hau dir die Steintafeln und dann mach dich auf die Reise. Komm du auf den Berg. Das ist ein Bild, das ist eine Botschaft. Die Gegenwart Gottes kostet einen Preis. Das ist ein Bild für den neutestamentlichen Christen, der jeden Morgen sich auf die Reise macht, auf die beschwerliche, mühsame Reise und sein Fleisch verleugnet und gegen alle Unlust, gegen alle Lähmung, gegen alle Abneigung sich durchkämpft durch die Widerstände des Fleisches, bis er in die Gegenwart Gottes kommt. Und nur wer sich hingibt auf der Grundlage des Wortes, das jeden Tag zu tun, wird erleben, dass es immer leichter wird. Wer alle paar Wochen mal diese Gegenwart Gottes sucht, ich rede nicht von einem Gebet sprechen. Man kann ein Gebet sprechen ohne die Gegenwart Gottes. Ich rede nicht von, Herr, hilf mir hier und hilf mir die Rechnung zu bezahlen und hol mich aus diesem Problem raus. Ich rede von Gemeinschaft mit Gott. Ihn sehen, ihn anschauen, vor ihm sein und mich ihm hingeben, mich öffnen und ihm erlauben, mich zu berühren und zu prägen. Das gibt es nur auf dem Berg des Herrn, nur dort. Der Berg des Herrn ist die Gegenwart Gottes, die spürbare, ehrfurchtgebietende Gegenwart Gottes. Und es sollte nicht sein, dass in einer Gemeinde nur ein einziger ist, der aus der Erfahrung gar nicht weiß, was das bedeutet. Das sollte nicht sein. Gott ruft uns in seine Gegenwart. Gott ruft uns, sein Angesicht zu schauen. Und nur wenn wir lernen, mit der Kraft des Wortes und mit der Kraft des Geistes die Widerstände des Fleisches zu überwinden, die Lähmung, die Abneigung, die Feindschaft gegen Gott zu überwinden. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott, weil es weiß, in dem heiligen Licht der Gegenwart Gottes wird es empfindlich geschwächt werden. Und Gott ruft uns, aufzusteigen, auf den Berg des Herrn in seine Gegenwart zu kommen. Und die Bibel gibt sehr präzise Anweisungen, wie man in die Gegenwart Gottes kommt. Eine wichtige Passage, die ich jetzt nicht auslege, das wäre eine ganze Predigt in sich selber, Hebräer 10, Vers 19. Und viele, viele andere Anweisungen, die du auch in dem Psalm mitfindest, wie man in die Gegenwart Gottes kommt. Und Gott möchte, dass du dich hingibst, zu Hause, alleine, ohne Unterstützung eines so wunderbaren Lobpreisteams. Alleine, du kämpfst dich durch. Tag für Tag. Und dann bist du in der Gegenwart Gottes. Und da ist der Friede Gottes. Da hast du dieses innere Empfinden. Ich stehe jetzt vor ihm. Ich schaue in sein Angesicht. Und dann erlaubst du ihm zu schreiben. Und wie schreibt er? David sagt, meine Zunge ist der Stift oder der Griffel eines Schreibers. Gott schreibt, indem du sein Wort in sein Angesicht sprichst. Das ist der heilige Moment, wo das Wort geschrieben wird. Du nimmst ein Vers oder ein Teil eines Verses und du bist vor Gott und du sagst Gott, was er dir in seinem Buch gesagt hat. Und du sagst es mit Hingabe, mit Dankbarkeit, mit Verlangen. Du machst Gott klar, und damit machst du es eigentlich dir klar, das ist die Wahrheit, das glaube ich. Und das werde ich auch erleben. Das steht mir zu. Das ist, was du für mich hast. Ich werde dich, nehme ich mal an, du nimmst jetzt Passagen. Es gibt ja verschiedene Kategorien im Wort Gottes. Es gibt Beschreibungen von Gottes Wesen. So, dann nimmst du das und du bringst es vor Gott. Und du sagst, so bist du. Nehmen wir mal Vater. Was ein großer Mangel von vielen von uns ist. Ja. Wir kennen Gott nicht als Vater. Darum ist so viel Minderwertigkeit da, darum ist so viel Ungeborgenheit da, so viel Unsicherheit. Und eine kleine Sache, die passiert, irritiert uns so schnell und wir verlieren unseren Frieden. Und wir haben keine tief gegründete Identität und haben keinen Plan für unser Leben. Das kommt alles aus dem Mangel an Vaterschaft. Wenn Jesus die Jünger lehrt zu beten, was sollen sie beten? Und das ist sicherlich nicht gemeint, sie sollen ein Gedicht auswendig lernen und runterrattern, sondern das sind die Stationen des Gebetes. Womit fängt es an? Vater. So, wir nehmen all unser Bibelwissen zusammen und wir denken darüber nach, was heißt das, dass Gott Vater ist? Was bedeutet das? Er ist mein Vater. Ja? Und dann schwelgen wir da drin, weil der Heilige Geist uns das entfaltet. Wir sind geborgen, wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Er schätzt mich, ich bedeute ihm etwas. Es bedeutet Gott etwas, ob ich am Morgen komme und sage, Papa, da bin ich liebe dich, du bist einzigartig, ich will dir gehorchen. Es bedeutet ihm etwas. Und du musst Gott mehr glauben als deinen Gefühlen. Und du musst glauben, dass Gott es wichtig ist, wenn du ihm Worte der Liebe und der Wertschätzung sagst. Viele haben kein tiefgehendes Gebetsleben, weil sie von dem Unglauben und dem inneren Widerspruch, und das kann gar nicht sein und das kann ich mir nicht vorstellen, wie soll Gott an mir gefallen haben, von diesen Dingen in ihnen drin werden sie gebremst und abgehalten. Aber durch das Wort Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, tötest du diesen Widerspruch. Alles, was in dir sich erhebt gegen das Wort Gottes, ist dein Feind. Und du sagst Gott, was du glauben willst. Du bist frei, du kannst glauben, was du willst. Und du kannst wählen, zu glauben, dass du wertvoll bist für Gott. Im Angesicht der Minderwertigkeit kannst du sagen, Gott, ich danke dir, dass deine Augen auf mich gerichtet sind, dass ich wertvoll bin in deinen Augen. Und wenn du anfängst, das zu tun, die Minderwertigkeit steigt auf und sagt, das glaubst du aber selber nicht. Und was tust du? Ja, stimmt, das war jetzt zu kühn gesprochen. Nein, du sagst, es ist die Wahrheit. Und was da in mir dem widerspricht, ist mein Feind und das wird weichen. Und es verliert seine Kraft, indem ich in der Wahrheit bleibe, mich etabliere in der Wahrheit. Wenn du dieses eine Prinzip verstehst, wir bringen unser Herz in den Frieden Gottes durch das Wort, dass wir in Gottes Angesicht sprechen. Wenn du dieses eine Ding verstanden hast, sieht dein ganzes Leben anders aus, weil du weißt, egal was da ist, das wird alles umgebaut, das wird alles verändert. Minderwertigkeit, Angst, Menschenfurcht, Geltungsbedürfnis und die ganze Palette von all den üblen Dingen, unter denen wir leiden, bei uns und untereinander, all das wird aufhören. Weil Gott hier seine Ordnung aufrichtet. Ich spreche sein Wort in sein Angesicht und ich mache ihm klar, dass ich das glaube und dass ich ein Recht habe, das zu erleben. Der Tag wird kommen, wo du die Vaterliebe spürst. Und das ist der Todesstoß für Minderwertigkeit. Der Tag wird kommen, wo alles in dir sagt, oh Halleluja, ich bin wirklich geliebt. Ich bin wirklich angenommen. Er schätzt mich wirklich. Mein Leben ist nicht sinnlos. Ich bin nicht ein Rädchen in irgendeinem großen Uhrwerk des Universums. Und ich muss dann nur so funktionieren. Gott kennt mich. Gott ist mein Vater. Er liebt mich. Und er nimmt Verantwortung für mein Leben. Und er liebt mich so sehr, dass er mich nicht so sein lässt, wie ich bin. Und er erzieht mich und er züchtigt mich. Halleluja. Mein Gott züchtigt mich. Und das ist gut. Erstens habe ich deswegen Respekt vor ihm. Und zweitens ist das die Gewissheit, dass ich wirklich nicht so bleibe, wie ich bin. Halleluja. Durch Phasen der Züchtigung wirst du verändert. Und du sollst die Züchtigung des Herrn. Was ist Züchtigung? Wenn Dinge passieren, die dir wehtun. Das ist Züchtigung, sagt die Bibel. Und dann sollst du jubeln. Und ihm danken. Das ist der Beweis, du bist geliebt. Und was tun Menschen, deren Gedenken nicht erneuert ist? Sie gehen durch schwierige Dinge. Und sagen, Gott, warum lässt du das zu? Ich dachte, du liebst mich. Und jetzt muss ich leider feststellen, das interessiert dich überhaupt nicht, durch welche schlimmen Dinge ich hier gehe und ich leide und du hast einen guten Tag, schön für dich. Anklage, Rebellion kommt, wenn wir nicht mit Gott übereinstimmen. Selbstmitleid kommt und das ist noch schlimmer. Nicht noch schlimmer als Anklage, aber es ist furchtbar. Ja. Und wir lassen dann das laue Badewasser des Selbstmitleids ein und wir legen uns da rein und sagen, keiner versteht mich und keiner weiß, wie es mir geht und keinem geht so schlimm wie mir und ich habe so ein schweres Los. Und warum muss mir das alles passieren? Warum nicht mal den anderen? Wie liebevoll. Ja? Wenn es den anderen passieren würde, wäre das ja nicht tragisch, aber weil es dir passiert, ist das alles so schlimm. Selbstmitleid ist Leben in Lüge. Selbstmitleid ist Leben in der Lüge. Wir benehmen uns, als gäbe es keinen guten, gerechten Gott. Wir tun so, als sind wir alleine, niemand kümmert sich. Gott kümmert sich. Vielleicht gibt es Phasen in deinem Leben, wo alle sich von dir abgewandt haben. Aber Gott ist da. Gott kümmert sich. Er nimmt Anteil. Und er lässt diese Dinge wohldosiert zu, um dich zu verändern. Und zu danken in Zeiten der Bedrängnis und des Schmerzes wirkt Wunder, weil es dich bewahrt vor Anklage und weil es dich hält in Unterordnung unter Gott. Und es wirkt Wunder. So, wir nehmen Worte und wir kommen zu Gott und sagen, so bist du. Und das ist gut, dass du so bist. Oder andere Kategorie, Gebote. Wir nehmen Gebote und wir sagen, das hast du geboten aus lauter Liebe und das ist gut so. Und lass uns mal ein bisschen nachdenken über Gebote. Und dann sehen wir die Güte Gottes dahinter. Warum verbietet Gott Lüge? Weil Lüge wird dich zum einsamsten Menschen machen im ganzen Universum. Du wirst keine Freunde haben. Wenn du ein Mensch bist, der chronisch lügt, du wirst keinem vertrauen können. Du wirst ganz alleine sein. So, Verbot der Lüge ist, Gott schützt dich. Es ist nicht ein schweres Last, der dir aufbürdet. Manche Christen denken, Gebote sind so Gott sagt, ja, aus Gnade sind die errettet worden, die nehmen einfach Golgatha an und jetzt einfach alles fertig und die kommen einfach so in den Himmel. Nee, also das ist doch zu einfach. Jetzt knechten wir sie. Jetzt müssen sie richtig hart schuften. Jetzt geben wir ihnen ganz schlimme Gebote und dann ächzen sie und stöhnen sie. Und wenn sie dann durchhalten, dann sind sie errettet. So glauben manche Leute über Gebote. Gebote ist die Güte Gottes. Gebote kommt aus der Güte Gottes. Alle Gebote entspringen seiner Liebe. Und du musst innerlich von tiefstem Herzen damit übereinstimmen, dass es gut für mich und für meine Geschwister, dass es keine Lüge mehr geben darf. Es ist gut, dass es keinen Hass oder Unvergebenheit oder Streit oder Zorn und Geschrei geben darf. Es ist gut. Es ist gut, dass diese Dinge out sind. Es ist Gottes Güte. Und du sagst, dieses Gebot ist gut. Und du wirst mir Gnade geben, es zu befolgen. Und ich will es befolgen. Ich lege mich fest, dieses Gebot soll mein Leben beschreiben. Und ich danke dir, dass du hilfst. Mach aus dem Wort Gebet. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr erforscht die Schriften und denkt, dass ihr darin das Leben habt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Die kannten alles, bloß nicht das Leben. Und was hätten sie tun sollen? Sie hätten mit dem Wort zu ihm kommen sollen. Das ist das Prinzip. Wir bringen das Wort in die Gegenwart Gottes und mit aufgedecktem Angesicht, wir sprechen das Wort zu ihm zurück. Mit Hingabe und mit Dankbarkeit. Das ist der Schlüssel, wie das Wort auf dein Herz geschrieben wird. Tu das jeden Morgen. Jeden Morgen. Spricht dir jemand Russisch? Каждое утро, каждое утро, jeden Morgen gehst du auf den Berg des Herrn, überwindest dein Fleisch, bist vor Gott, gibst ihm dein Herz und sagst ihm seine Worte mit Hingabe, mit Glauben, mit Verlangen, mit Dankbarkeit. Und dein Herz, egal wie hart es ist, egal wie viel getrieben es ist von Unreinheit und Lust nach den Dingen der Welt, egal wie durcheinander und chaotisch dein Herz ist, wenn du das tust, schon nach ein paar Monaten, wirst du anfangen zu merken, dass etwas Tiefgreifendes anders wird. Und dann bleib dran und dein Geschmack wird verändert werden. Und da kommt der Tag, du schaust zurück, kannst dich noch erinnern, du hast in diesen Dingen gelebt. Wie war das möglich? Und dank sei Gott, dass ich damit fertig bin. Nicht einmal Verlangen mehr danach habe. Nicht einmal Verlangen danach habe, sondern das Zeug verachte. Das ist Erlösung. Und das wirkt Gott durch den Heiligen Geist und das Wort in deinem Herzen. Halleluja. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für die Erlösung. Wir danken dir, dass du dich um die Wurzel kümmerst. Nicht um das Äußerliche, sondern um die Wurzel, und die ist in unserem Herzen. Und wir danken dir für deine Gnade, dass du uns ein neues Herz gibst. Ein Herz, das in Übereinstimmung kommt mit dir. Ein Herz, das lernt zu lieben, was du liebst, und das lernt zu hassen, was du hast. Oh Gott, danke für diese große Gnade. Danke, dass du besser wusstest als wir selber, wo die Wurzel des Problems ist. In unserem Herzen. Und wir ehren dich als den Gott, der nicht nur unsere Herzen kennt, sondern der unsere Herzen erforscht und der unsere Herzen umformt. Und wir geben uns jetzt dir. Und wir machen das fest. Wir werden dich suchen. Und wir werden ein regelmäßiges und systematisches Gebetsleben entwickeln. Und wir werden lernen, vor dir zu sein. Und wir werden lernen, zu überwinden jedes Hindernis des Fleisches. Und wir geben uns dir und wir gehorchen deiner Aufforderung. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Wir kommen und wir bringen unser Herz. Und du setzt uns frei von der Knechtschaft der Sünde und gibst uns die Fähigkeit, dich zu sehen und dich zu genießen. Und in dir unsere Quellen zu haben, in dir unsere Befriedigung, unsere Lust zu haben. O wunderbarer Gott, das wollen wir. Wir wollen, dass du die Quelle unserer Lust wirst, die Quelle unserer Befriedigung und Bestätigung, unserer Identität, unseres Wertes. All das soll aus dir kommen, nicht aus Leistung, nicht aus, was wir versuchen, andere über uns denken zu lassen und andere uns bewundern zu lassen. Und all diese ganzen Spiele, Herr, das ist alles so sinnlos. Wenn wir daran denken, was für ein Vorrecht wir haben, vor dir zu sein, durch deinen Sohn mit dir verbunden zu sein und ein Herz zu bekommen, das dich liebt, mit glühendem Eifer, mit brennendem Verlangen, mit ungeteiltem Herzen. Vater, das wollen wir. Und wir werden unseren Teil tun. Und du bekommst Gelegenheit, endlich in uns zu tun, was du schon immer tun wolltest. Ein neues Herz. Oh, Halleluja. Wir danken dir für diese gewaltige Gnade. Und wir geben dir Ehre. Danke für deinen Sohn. Danke für Golgatha. Danke. Danke. Wir ehren dich. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Halleluja.